Morgen nochmal von meiner Seite. Und frostigen Wetter. Wir wollen heute Morgen auf einen Text aus dem Markus-Evangelium hören, wie eben schon angekündigt. Es ist aus dem Markus Kapitel 4 entnommen, die Verse 35 bis 41. Da das ein sehr bekannter Text ist, sollen wir wirklich nochmal genau hinhören, auch wenn wir ihn vielleicht schon 100 Mal gehört haben. Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, und damit ist Jesus gemeint, als es Abend geworden war: Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm: Rabbi, kümmert es dich nicht, oder man kann auch sagen, ist es dir gleichgültig, dass wir umkommen, man kann auch sagen, oder verderben? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Der Sturm wird nicht aufhören, auch wenn sich die Bäume Ruhe wünschen. Dieses bekannte Wort von Mao Zedong hat sicherlich keinen religiösen Hintergrund. Und doch trifft dieses Wort in gewisser Weise auf die Situation der Schüler Jesu in unserer heutigen Geschichte zu. Wenn doch der Sturm endlich aufhören würde, wenn doch die Gefahr endlich vorüber wäre. Die 12 Jünger, die mit Jesus im Boot waren, waren ja alles erfahrene Fischer, die Tücken des Sees Genezareth kannten. Sie wussten, dass es ganz plötzliche und gefährliche Aufwinde auf ihn gab, die leicht eben ein Boot in den Untergang bringen konnten. Und sie wussten auch, dass diese Aufwinde genauso schnell wieder aufhören konnten und danach der See so ruhig wäre, als ob nichts geschehen wäre. Das alles war ihnen nicht unbekannt. Doch vielleicht dauerte der Sturm diesmal länger an und war heftiger als sonst üblich. Jedenfalls fürchten sie sich, fürchten um ihr Leben, sie haben Angst. Wie kann das sein, wenn man in der Nähe von Jesus ist, dass dennoch die Elemente so heftig entfesselt sind, dass man dennoch von der Angst gepackt wird? Schließlich haben die Schüler Jesu einige Zeit in engster Gemeinschaft mit ihm gelebt. Sie haben seine Machttaten ganz hautnah miterlebt. Sie haben seine Aussprüche über Gott und die Welt aus erster Hand erfahren. Und doch haben sie in dieser Situation Angst. Heute gibt es so manche Frommen, die sagen, ja, du musst nur in der Nähe von Jesus bleiben, dann hast du keine Angst, dann bist du geborgen. Nun, die Jünger waren in der Nähe von ihm und doch hat sie die Angst um ihre Existenz und um ihr Leben gepackt. Noch näher als sie damals kann man ja wohl nicht bei Jesus sein. Diese Episode von heute gibt mir Trost. Und zwar aus dem folgenden Grund. Wenn auch die Jünger solche Furcht, solche Existenzangst hatten, dann darf auch ich Angst haben. Ja, ich darf Angst haben. Und das ist eine Botschaft für uns heute. Ich darf Angst haben. Wer weiß denn schon, was noch an Schrecklichem geschehen wird? Wird etwa im Jahre 2037 ein Meteor auf die Erde einschlagen mit katastrophalen Folgen, wie die Astronomen das prophezeien? Werden tatsächlich in naher Zukunft viele Vulkane ausbrechen, deren Aschewolke den Himmel verdunkeln und uns eine Frostperiode bescheren werden? Wer weiß das schon so genau? Ja, Angst ist da und wir dürfen sie haben. Hier in dem Boot, wer kann helfen? Und dann kommen die Jünger auf die Idee, die eigentlich nahe liegt, jedenfalls von uns aus betrachtet, sie wecken Jesus mit den Worten, die eigentlich ihre Verzweiflung und Ratlosigkeit zeigen. Rabbi, kümmert es dich nicht, ist es dir gleichgültig, dass wir umkommen? Ist es dir gleichgültig, dass wir verderben? Da stemmen sich die Jünger vergeblich gegen Wind und Wellen. Jesus, tu du doch endlich etwas. Dabei kommt es ihnen gar nicht in den Sinn, ihm Vorschläge für sein Handeln zu machen. Was genau er nun tun soll, sie sehen sich einfach ratlos und machtlos. Und bemerkenswert ist die Reaktion von Jesus. Er ist nicht einmal ärgerlich, obwohl sie ihn geradezu anschreien, sondern seine Antwort ist eher fürsorglich. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Habt ihr noch kein Vertrauen? Dies ist kein massiver Vorwurf an die Jünger, so nach dem Motto, ihr seid doch gestandene Männer, reißt euch doch mal am Riemen. Habt ihr noch keinen Glauben? Reicht der Glaubenskurs, den ihr bisher bei mir hattet, noch nicht aus? Die Jünger hatten Angst und wir heute haben auch Angst, weil auch wir das Gefühl haben, den tobenden Elementen dieser Welt ohnmächtig ausgeliefert zu sein. Doch Jesus nimmt sich der Jünger gnädig und fürsorglich an und nicht nur ihrer, sondern auch denen in den anderen Booten, die in einem Nebensatz, den man ganz leicht überliest, die auch hier in der Geschichte erwähnt werden. Die haben ja gar nicht mitbekommen, was in dem Boot der Jünger geschehen ist. Aber sie haben dennoch Anteil an der Stille, die nach dem Machtwort Jesu erfolgt. Auch ihnen gegenüber zeigt sich Jesus wohlwollend, fürsorglich und gnädig. Damals saßen die Jünger in einem Boot. Und nehmen wir dieses doch als Bild für uns heute. Wir haben gelernt, dass sogar die gesamte Menschheit in einem Boot sitzt. Wer kann dieses Machtwort sprechen, das Stille einkehrt? Bedrängnis, Stürme im Leben, wer wüsste nicht davon zu berichten? Aber Gott hat einen Mann geschickt als sichtbares Zeichen. Eben gegen die Bedrängnisse, gegen die Stürme in dieser Welt und in unserem persönlichen Leben. Diese tobenden Elemente haben deshalb nicht das letzte Wort. Damals haben die Jünger Jesus wachgerüttelt und angeschrien: Kümmert es dich nicht, dass wir verderben? Dürfen wir nicht auch Gott so anschreien? Haben wir den Mut dazu? Haben wir den Mut dazu? In dem Psalmwort jedenfalls heißt es: Es versagte alle ihre Weisheit. Dann aber, und dann hören wir genau hin, dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Auch unsere Weisheit versagt manchmal. Wir haben heute so einen Spruch, der ist mit seinem Latein am Ende. Ja, unsere Weisheit versagt manchmal. Und wenn wir dann doch zu Gott schreien, ist das oft gleich mit Vorschriften an ihn verbunden, was er nun jetzt endlich tun soll, so und so. Das passiert uns leicht. Herr, Gott macht das so. Aber bleibt es nicht ihm vorbehalten, wie und wann er eingreift? Vielleicht hat er ganz andere Pläne, als wir es meinen. Dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not: Ist es dir gleichgültig? Ja, wir dürfen zu Gott schreien. Er ist darüber nicht einmal verärgert. Im Gegenteil, er möchte den Kontakt mit uns auch und gerade in solchen Situationen. Kennt nicht ein jeder von uns solche Stürme in seinem eigenen Leben? Und wir haben den Eindruck, sie wollen einfach nicht aufhören. Nicht immer kehrt so schnell Ruhe ein, Stille, wie in unserer Geschichte von heute Morgen. Aber schafft nicht allein schon der Schrei zu Gott zumindest ein wenig Veränderung in meinem Inneren, in meiner Seele? Es ist ja kein Schrei in das Nichts, in die unendliche Dunkelheit hinein, sondern es ist ein Schrei zu Gott, dem Allmächtigen. Ich möchte hier ein Wort von dem Apostel Paulus vorlesen. Er sieht es ja als seinen Auftrag an, nach Kleinasien zu ziehen und dann später nach Europa überzusetzen. Nun, wenn man solch einen Auftrag von Gott erhält, dann müsste man doch mit Rückenwind und nicht mit Gegenwind das Vorhaben ausführen können, oder nicht? Doch hören wir, was der Apostel Paulus am Beginn des zweiten Korintherbriefes schreibt. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und der hat uns aus so großer Todesgefahr gerettet und wird uns retten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner retten wird. Ja, da ist die Rede vom am Leben verzweifeln, von übermäßig beschwert werden und sogar die Vermutung, dass ihr Tod beschlossene Sache gewesen sei. Paulus, ein Mann, der schon viele Höhen und Tiefen und Bedrängnisse und Not durchlebt hat, redet von Verzweiflung, von Todesurteil über ihn und seine Gefährten. Wie kann das alles sein? Er, der nach seinem Empfinden den Auftrag Gottes und die Botschaft von Jesus in die Völkerwelt bringen soll. Wie kann das alles sein? Bei alledem hat er dennoch eine Erklärung dieser gefährlichen Umstände und sieht sogar einen tieferen Sinn dahinter. Das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der sogar die Toten auferweckt. Ja, die Bibel gibt sich realistisch. Sie zeigt uns die Dinge, wie sie nun mal sind und nicht, wie sie sein sollten. In der Sprache des Neuen Testaments im Johannesevangelium heißt das so zusammengefasst. Da spricht Jesus: In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden oder besiegt, wie man auch übersetzen kann. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Ja, das alles haben wir nun soweit verstanden. Aber das bisher Gesagte sind auch Stürme, Widrigkeiten, Gefahren, die mehr so von außen an uns herankommen. Doch im Zusammenleben der Menschen untereinander herrschen Neid, Hass, skrupelloses Machtstreben, Unfrieden, Auseinandersetzungen, Kriege. Es ist das Machtstreben des Menschen, die Geltungssucht des Alleinherrschenwollens. Über mir soll keiner sein, nicht einmal Gott. Das sind die Dinge, die hier in unserer Welt den Ton angeben. Oder wie der englische Philosoph Thomas Hobbes Anfang des 17. Jahrhunderts bitter feststellte, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Das ist der Zustand in dieser Welt. Und die Bibel gibt auch hier Antwort, in einem ganz tiefsinnigen Wort, dessen ungeheure Bedeutung und Tragweite ich nicht einmal annähernd ermessen kann. Da heißt es nämlich bereits auf den ersten Seiten der Bibel: Und der Herr Gott sprach, siehe, der Mensch, also Adam, ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Nun ist ihm nichts mehr verwehrt. Ja, wenn wir Menschen Gut und Böse unterscheiden können, dann können wir Gott nicht verantwortlich machen, wenn es in der Welt drunter und drüber geht. Das können wir Gott nicht ankreiden, wenn die Herrschaft des Menschen über den Menschen so entsetzlich grausam ist. Wenn der Mensch meint, in seinen Planungen ohne Gott auskommen zu können, dann bleibt eben auch alles an ihm hängen. Da muss er überall mitmischen und kann nicht zur Ruhe und Stille kommen. Und auch selbst ein Mensch, der ohne Gott durchs Leben geht, ist in der Lage, ja, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden und hat ein Gespür dafür, eben was gut und was böse ist. Doch zurück zu unserer Geschichte von heute Morgen. Schließlich erreichen die Jünger wohlbehalten das andere Ufer. Und wer noch die Schriftlesung im Ohr hat, wird bemerkt haben, dass beide Texte gewisse Parallelen aufweisen. Am Schluss des Psalms heißt es, sie freuten sich, dass es still geworden war. Entschuldigung. Bei den Jüngern dagegen heißt es, und sie fürchteten sich mit großer Furcht, also von einer Furcht in die nächste. Vielleicht haben die 12 bei ihrer Rettung an diesen Psalm gedacht, den sie bestimmt kannten. Wer ist dieser, der hier in unserer Mitte ist? Wer ist dieser? Das ist die Frage, die sie stellen. Und diese Frage bleibt im Raum stehen und wird nicht beantwortet. Aber vielleicht haben sie eine Ahnung dafür bekommen, dass diese Macht hat, in irgendeiner Weise mit Gott zu tun hat. Und obwohl die Frage unbeantwortet bleibt, bleibt ihnen der Eindruck haften, hier ist jemand, der das letzte Wort sogar in allen Dingen hat. Auch in Dingen, die ich als Mensch nicht beeinflussen kann. Ja, das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. So sagt es Paulus. Und der Psalm endet: Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Amen.